Podcast 2.
Uhr 12:30, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Italien muss sparen, schneller als gedacht und drastischer als geplant. Im öffentlichen Dienst wird jede 10. Stelle gestrichen. Der Franken-Mindestkurs hat seinen Preis. Der Bestand an ausländischen Geldern ist bei der Nationalbank erneut kräftig gewachsen. Im Machtkampf in Rumänien kommt die Demokratie unter die Räder, die EU ist besorgt. Die Hochwassersituation in der Schweiz entspannt sich langsam und könnte sich übers Wochenende weiter verbessern, sagt das Bundesamt für Umwelt. Um eins die Sommerreihe 20 Köpfe, 20 Ideen, heute mit Pietro Vernazza. Der Präsident der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit hat die Vision, dass HIV heilbar wird, die AIDS-Angst aus der Sexualität weichen kann. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Jonathan Fisch.
Italiens Regierung verschärft den Sparkurs. Noch in diesem Jahr sollen 4,5 Milliarden Euro eingespart werden. Nächstes Jahr sollen es 10 Milliarden Euro sein und übernächstes Jahr 11 Milliarden. Das gab Ministerpräsident Monti nach einer 7-stündigen Sitzung der Regierung bekannt. Unter anderem sollen Ausgaben im Gesundheitswesen gekürzt werden. Im öffentlichen Dienst wird jede 10. Stelle gestrichen. Damit könne die geplante Mehrwertsteuererhöhung auf Juli des nächsten Jahres hinausgezögert werden, sagte Monti. Das Verfassungsgericht Portugals hat eine wichtige Maßnahme des staatlichen Sparplans gekippt. Die Streichung des Ferien- und Weihnachtsgeldes für Beamte und Rentner sei verfassungswidrig, urteilten die obersten Richter. Eine Kürzung dürfe nicht nur bestimmte Gruppen treffen. Das Gericht in Lissabon entschied allerdings weiter, der 13. und 14. Monatslohn der Staatsangestellten dürfe dieses Jahr gestrichen werden, weil sonst das Sparziel der Regierung für 2012 gefährdet wäre. In der Schweiz sind die Preise für Konsumgüter im Juni weiter gesunken. Um 4% billiger wurden im Durchschnitt Benzin, Diesel und Heizöl. Auch der teilweise Beginn des Sommerausverkaufs bei den Kleidern drückte das Preisniveau nach unten. Der Landesindex sank gegenüber dem Mai um 0,3%. Im Vergleich zum Vorjahres-Juni schrumpften die Preise um 1,1%. Die Schweizerische Nationalbank hat auch im Juni viel Geld ausgegeben, damit der Euro-Mindestkurs nicht unter einen Franken 20 fiel. Das zeigen die Zahlen, die die Notenbank dem Internationalen Währungsfonds übermittelte. Demnach stieg der Bestand an ausländischen Geldern im Juni um rund 60 Milliarden Franken im Vergleich zum Vormonat. Mit dem größten Teil dieser Summe habe man das Wechselkursziel von mindestens 1,20 Franken erreichen wollen, sagte ein Sprecher der Nationalbank. Bereits im Mai waren die Devisenreserven um rund 66 Milliarden angestiegen. Die Opposition in Syrien müsse besser zusammenhalten. Das fordern 100 Staaten, die sogenannten Freunde Syriens, bei einem Treffen in Paris. Nur so könne die Opposition eine glaubwürdige Alternative zum aktuellen Regime von Präsident Assad bilden. Zudem fordern die Freunde Syriens den UNO-Sicherheitsrat gemäß Nachrichtenagenturen auf, etwas zu unternehmen, um die Gewalt in Syrien zu beenden. Die Nachzählung der Präsidentenwahl in Mexiko bestätigt, Enrique Peña Nieto ist der neue Präsident des Landes. Er liegt laut der Wahlkommission auch nach der Nachzählung eines Teils der Wahlzettel fast 7% vor seinem Gegner Andrés Manuel López Obrador. Dieser weigert sich weiterhin, das Ergebnis der Wahl anzuerkennen. Er wolle, dass alle Stimmzettel überprüft werden. Die SBB hat ihr Hypothekengeschäft der hauseigenen Pensionskasse verkauft. Mit dem Erlös von 630 Millionen Franken könne das Bahnunternehmen wichtige Investitionen tätigen, heißt es in der SBB-Mitteilung. Die SBB unterstützte nach eigenen Angaben insgesamt 64 Eisenbahner-Baugenossenschaften und 11 weitere Baugenossenschaften mit Hypotheken. Diese gehen nun an die SBB-Pensionskasse. Sie stellen laut SBB eine sichere Anlage dar mit stabilen Erträgen. Und die SBB-Pensionskasse gewähre den Eisenbahnerbaugenossenschaften auch in Zukunft Neuhypotheken. Die Hochwasserlage entspannt sich langsam, das sagt das Bundesamt für Umwelt, obwohl es in der Nacht auf heute wieder stark gewittert und geregnet hat. In den letzten 24 Stunden sei der Pegel des Brienzer Sees weiter gesunken. Auch in der Stadt Bern ist die Lage laut der Feuerwehr stabil. Die Hochwassersperren blieben aber vorläufig in Betrieb. Das Bundesamt für Umwelt rechnet damit, dass die Niederschläge in den nächsten Stunden abnehmen. Auch in Tschechien gingen kräftige Gewitter nieder. Die Folgen waren schlimmer als in der Schweiz. Zwei Personen wurden verletzt, als ein Baum auf ein fahrendes Auto stürzte. Auch weitere Bäume fielen um und blockierten Straßen. Keller wurden überschwemmt und an 40 Orten wurden Hochspannungsleitungen beschädigt.
Wenn mehr reinkommt, kann man auch mehr ausgeben. Das ist Plan A. Und wenn weniger reinkommt, müssen die Ausgaben sinken, muss mehr gespart werden. Das ist Plan B und Italien ist im Plan B. Es ist ein strenger Plan. Die Preise in der Schweiz sinken und sinken. Gesamtwirtschaftlich birgt der Trend Risiken. Die Hagelschäden werden teurer, besonders an modernen Gebäuden. Archaische Klänge in Obwalden. Mönche aus Bhutan treten am Giswiler Volkskulturfestival auf. Um eins dann weiter in der Reihe 20 Köpfe, 20 Ideen. Heute mit der Vision von Pietro Vernazza. Er ist Arzt und Präsident der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit.
Diese Vision, dass AIDS einmal nicht mehr als gefährliche Krankheit uns bedrohen wird, diese Vision hat für mich auch damit eben zu tun, dass wir wieder ein besseres, normaleres Zusammenleben haben können, in dem auch die Sexualität wieder ihren Stellenwert bekommt, den sie einmal früher gehabt hat.
Pietro Vernazza in 20 Köpfe, 20 Ideen, heute um eins und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.199 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,13 gehandelt, der Dollar zu 97,06 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag wird es im Norden freundlicher und es fällt nur noch selten Regen. Im Osten, im Tessin und in Graubünden gibt es weitere Gewitter und Regenschauer. Die Temperatur reicht im Norden 21 Grad, im Süden 26 Grad. Am Samstag wird es zeitweise sonnig, entlang des Juras sowie in den Alpen fällt etwas Regen. Am Sonntag hat es überall wieder mehr Wolken und es regnet häufiger bei 23 bis 27 Grad.
12.38 Uhr. Es erinnert schon fast an griechische Verhältnisse. In Italien sollen 10% der Staatsangestellten entlassen werden. Gespart wird im Gesundheitswesen und bei der Verwaltung. Mario Monti zieht die Sparschraube weiter an, denn er will innerhalb dreier Jahre 26 Milliarden Euro herausschwitzen. Wie das genau gehen soll, weiß unser Korrespondent Massimo Agostinis.
Beinahe 8 Stunden lang brütete die italienische Regierung gestern Nacht über Zahlen und Statistiken. Um 2 Uhr in der Früh, die Uhrzeit ist wohl Ausdruck für die Dringlichkeit, gab Regierungschef Mario Monti eine Medienkonferenz. Beim Staatspersonal soll jede 10. Stelle wegfallen, im Gesundheitswesen und bei der Warenbeschaffung soll rationalisiert und gespart werden. Insgesamt sollen so 26 Milliarden Euro in 3 Jahren eingespart werden.
Questo ci consente di dire fin da ora che è possibile.
Das erlaube der Regierung, die Mehrwertsteuer erst Mitte nächstes Jahr statt schon im Herbst zu erhöhen. Dieser Aufschub erlaubt der Regierung, nach neuen Wegen zu suchen, um auch in einem Jahr die Steuererhöhung abzuwenden. Seit seinem Amtsantritt im vergangenen November hat Mario Monti die Italienerinnen und Italiener mit zahlreichen neuen Steuern gepiesackt. Sie sind mit ein Grund, dass der Wirtschaftsmotor stottert. Die Leute haben kein Geld mehr, um zu konsumieren, oder sie warten ab und horten das Geld. Gift für die Wirtschaft. Für Italien ist der angekündigte Stellenabbau ein Novum. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Staat noch nie so drastische Abbauschritte angekündigt. Um den Protest der Gewerkschaften abzumildern, gibt Monti ihnen ein Zückerchen. Mindestens 20% der Entlassenen sollen Chefbeamte sein, Angestellte jener Kaste also, mit den vielen Privilegien. Um beim Einkauf von Dienstleistungen und Waren zu sparen, greift die Regierung zu einem unüblichen Mittel. Sie hat eine Liste mit Tausenden von Dienstleistungen und Produkten ins Netz gestellt. Dort sollen sich die staatlichen Einkäufer informieren, wie viel sie den Lieferanten höchstens zahlen dürfen. Montis Regierung hat nämlich festgestellt, dass in vielen Regionen für das identische Produkt um bis zu 1000% mehr bezahlt wird. Ausdruck für die Unfähigkeit vieler Einkäufer, aber auch der weit verbreiteten Korruption und Vetternwirtschaft. Aber auch mit all diesen Maßnahmen ist noch nicht Schluss mit Sparen. Mario Monti.
Prevediamo nelle prossime settimane un terzo provvedimento di spending review.
Ein weiteres Sparpaket sei geplant. Dann könnten nochmals 6 Milliarden gekürzt werden, mutmaßen Zeitungen heute. Die Regierung Monti drückt aufs Gaspedal bei ihren Sparanstrengungen. Wegen der Krise ist die Budgetrechnung durcheinander geraten. Die Steuereinnahmen fallen tiefer aus als geplant. Monti muss befürchten, dass ohne Maßnahmen die Finanzmärkte erneut über Italien herfallen und sich die Euro-Krise noch weiter verschärft. Gegenüber seinen EU-Partnern hatte er aber versprochen, alles zu tun, damit Italien nicht Auslöser einer weiteren Krise werde.
Ja, Massimo Agostinis, was denken Sie, hat mit diesen Sparmaßnahmen Italien alles unternommen, um eben nicht Auslöser einer nächsten Krise zu werden?
Das hängt in erster Linie vom weiteren Gang der italienischen Wirtschaft ab. Falls sie das nächste Jahr wieder in rote Zahlen gerät, dann werden weitere Sparmaßnahmen nötig sein. Das Wichtige am heutigen verkündeten Programm ist aber mehr ein kulturelles. Monti sagt, wir bauen jetzt auch Staatsangestellte ab. Wir sind nicht mehr bereit, einfach Leute einzustellen, auch wenn sie nichts tun. Und wir sind auch nicht mehr bereit, viel zu teuer einzukaufen und ein paar Spekulanten damit ein Leben in Saus und Braus zu garantieren.
Aber eine Maßnahme wie Stellenabbau gehörte bis jetzt nicht zu Mario Montis Programm. Kürzlich sagte er noch an der Seite von Frankreichs Präsident Hollande, wachsen ja, sparen nein. Wie passt das zusammen?
Mit diesem Sparen, das Monti ablehnt, da meinte er vor allem lineare Kürzungen, so wie unter der Regierung Silvio Berlusconi immer getan. Das heißt, sämtliche Ministerien mussten damals immer gleich viel sparen. Das hat dazu geführt, dass der Bildungs- und Kulturbereich, eigentlich fast die wichtigsten Bereiche in Italien, in Trümmern liegen. Das wollte Monti verhindern. Deshalb sagte er, sparen ja, aber dort, wo es der Wirtschaft nicht wehtut und eben indem man günstiger einkauft, tut man der Wirtschaft nicht wirklich weh.
Und wie kommt das Sparen jetzt bei Italienerinnen und Italienern an?
Die Angst wird erhöht, dass es wieder zu Entlassungen kommt. Das könnte sich mittelfristig wieder auf die Wirtschaft auswirken, negativ. Aber ich denke, viele Italiener werden erkennen, dass die Maßnahmen nötig sind, weil der Staat, der ist einfach zu aufgebläht. Es gibt zu viele Staatsangestellte, welche auch die ganzen Prozeduren verlängern. Jeder Italiener kennt das, wenn er auf ein Amt geht.
Massimo Agostinis, wie sieht denn Mario Montis Bilanz bis jetzt aus?
Monti hatte einen guten Start im November, als er das Pensionssystem auf wohl die gesichertsten Füße stellte im ganz europäischen Raum. Also das italienische Pensionssystem gilt beinahe als vorbildlich. Dann hat es aber gestockt, weil er mit der Arbeitsmarktreform, also mit der Liberalisierung des Arbeitsmarktes praktisch gescheitert ist. Jetzt mit diesen neuen Maßnahmen könnte er wieder an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, wenn es ihm gelingt, diese Maßnahmen tatsächlich umzusetzen,
sagt Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Billig, billiger, noch billiger.
Schnäppliege profitiert jetzt von sensationellen Angeboten.
Zum Beispiel der Espresso-Vollautomat für weniger als 500 Franken.
Beim Kauf für einen neuen Tisch sparen Sie jetzt genug für einen grossen Schuhschrank. Jetzt noch 10% auf schon reduzierte Teppiche.
Die Geschäfte bieten sich gegenseitig mit Aktionen und Rabatten und die Preise sinken tatsächlich. Das bestätigt heute das Bundesamt für Statistik. Was die Kundschaft freut, ist für die gesamte Wirtschaft aber nicht unproblematisch. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Die rosa Bluse kostete einmal 80 Franken, dann 40 und jetzt noch 20 Franken. Klar, da greift man zu, packt ein. Gerade Kleider und Schuhe kosteten im Vergleich zum Mai fast 3% weniger. Das freut die Kundschaft und auch der Bund sieht die positive Seite. Solange gekauft wird, steigt der inländische Konsum und kurbelt den Wirtschaftsmotor an. Bloß wenn die Preise stetig sinken, kann das auch gefährlich werden. Der Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Jan Egbert Sturm.
Es wird gefährlich, wenn die Leute davon ausgehen, dass auch in der Zukunft die Preise weiterhin sinken werden. Das ist dann gefährlich, weil jeder dann sagt, okay, dann brauche ich jetzt die Güter nicht zu kaufen, ich kann besser noch ein bisschen warten, weil die nachher billiger sind. Und wenn wir alle anfangen zu warten, dann steht die Konjunktur still.
Anhaltend sinkende Preise, das heißt anhaltend negative Teuerung oder negative Inflationsraten. Das wäre dann eine Deflation. Und die Wirtschaft selber steht still, stagniert, ist in einer Stagnation.
Wir bräuchten dafür eine realistische Annahme, dass die Preise weiter sinken. Das ist glücklicherweise jetzt nicht gegeben.
Alle Prognosen fürs nächste Jahr gingen davon aus, dass die Inflationsrate sich wieder im Bereich von plus 1% bewegen werde. Und so lohne es sich nicht, auf tiefere Preise zu warten. Hinter dieser Sicherheit liegt die Tatsache, dass die Preise dieses Jahr zu einem großen Teil wegen des starken Frankens gesunken sind. Vor allem die Güter aus dem Ausland wurden von Monat zu Monat günstiger.
Die Situation mit den starken Schweizer Franken ist eigentlich eine einmalige Schub, die wir hier kriegen. Nachher, wenn der Wechselkurs so bleibt, wie es ist, werden die Preisnachlässe nicht noch weiter nach unten gehen können, sondern einfach auf einem neuen Niveau bleiben können. Und dann sind wir wieder in die normale Welt zurück, in dem wir eine normale Inflation sehen werden.
So weit, so gut. Was passiert aber, wenn die Schweizerische Nationalbank die Untergrenze von 1,20 nicht mehr verteidigen und somit stabilisieren würde? Oder wenn es zu einer weiteren Wirtschaftskrise kommt und viele Leute den Job verlieren oder die Zinsen und Hypotheken steigen, die Leute weniger Lohn und Geld haben und auch die Preise beim Coiffeur sinken, weil sich viele den Friseur nicht mehr leisten können.
Das ist eine der Gefahren, die wir tatsächlich sehen, ist nicht sehr hoch nach meinem Dafürhalten, aber man kann heutzutage wenig ausschließen, muss man ehrlich gestehen, ist, dass wir in japanische Verhältnisse reinkommen würden. Das heißt, dass wir lange Zeit Stagnation hätten, auch die Schweizer Wirtschaft sich nicht mehr vom Fleck rühren würde. Und dann ist der allgemeine Druck auf die Preise eine negative. Und dann könnten wir dauerhaft in eine sehr schlechte Situation reinkommen.
So weit dürfte es nach den jetzigen Prognosen aber nicht kommen.
Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS, 12.47 Uhr. Einmal mehr haben Hagelzüge bei uns hohe Schäden angerichtet an Kulturland, Fahrzeugen und Gebäuden. Dabei fällt auf, gerade Gebäude zu reparieren, ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. Schuld daran ist die moderne Architektur. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Hagelkörner so groß wie Pingpongbälle. Die Unwetter der letzten Tage waren beeindruckend, die Schäden entsprechend hoch. Die kantonalen Gebäudeversicherer beobachten dabei einen neuen Trend. Christian Gaduff, stellvertretender Direktor der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich.
Die Auswertung hat gezeigt, dass je jünger ein Gebäude ist, desto höher sind die Schäden.
Von den beschädigten Häusern waren 20% mit Baujahr 1990 oder jünger. Gebäude, die vor 1960 gebaut wurden, waren nur zu 5% betroffen. Die Häuser, so robust sie aussehen, seien verletzlicher geworden.
Das heißt, heute haben wir Gebäude, moderne Gebäude, die Gebäudehülle, die Fassade, Beschattungssysteme, dass die im Verhältnis zu Unwetter, vor allem auch gegenüber Hagel, verletzlicher geworden sind als vielleicht vor 100 Jahren, als wir eine massive Bauweise hatten.
Massiv und solid wurde früher gebaut. Holz- oder Steinhäuser mit robusten Ziegeln und Fensterläden. Heute ist das Baumaterial anfälliger. Gerade die Sonnenstoren und Lamellen, die mehr und mehr die Fensterläden ersetzen, sind heikel und machen einen hohen Anteil der Schäden aus. Die Gebäudeversicherer bemühen sich um bessere Vorsorge. Verglichen mit der Hochwasserprävention macht man punkto Hagel noch zu wenig. Leider, sagt Martin Jordi von der Präventionsabteilung beim Dachverband der kantonalen Gebäudeversicherungen.
Es gibt sehr wenig Produkte, welche auf Hagel geprüft sind. Das sind eigentlich nur Solarkollektoren oder Dichtungsbahnen für Flachdächer. Das ist die Abdichtungsfolie auf Flachdächern, welche das Wasser abhält. Bei allen anderen gab es keine Prüfbestimmung. Es war eigentlich gar nicht klar, wie das geprüft werden musste. Und deshalb wurde das in unserem Projekt entwickelt.
Im Projekt Hagelregister werden seit 3 Jahren verschiedene Baumaterialien erfasst, die auf Hageleinschlag geprüft sind. Diese Liste wächst von Jahr zu Jahr. Und auch die Sensibilität bei Bauherren, Architekten und Firmen.
die Nachfrage, wie man solche Produkte testen und eintragen kann ins Hagelregister, die ist sehr stark gestiegen in diesem Jahr. Es gibt Firmen, die haben ihre ganze Produktepalette prüfen lassen und benutzen das auch als Werbeargument.
Die Hagelzüge quer durch die Schweiz werden in Zukunft zunehmen, davon gehen die Klimaforscher aus. Die Hagelschäden an Gebäuden aber lassen sich mit guter Prävention, also hagelsicherer Bauweise, reduzieren.
Der neue rumänische Regierungschef geht skrupellos vor, schnell mit staatsstreichartigen Mitteln. Victor Ponta verwendet offensichtlich alle Energie darauf, die politischen Gegner auszuschalten. Der Linke sägt an den demokratischsten Strukturen des EU-Landes Rumänien, obwohl er erst vor wenigen Wochen als Übergangsregierungschef an die Macht kam, nicht etwa gewählt. Ponta hat die Parlamentsspitze bereits ausgewechselt und das Verfassungsgericht entmachtet. Nun zielt er direkt auf den Staatspräsidenten Traian Băsescu. Heute Nachmittag will er sich vom Parlament die Absetzung des Präsidenten abnicken lassen. Frage an Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann: Was treibt Ponta an?
Nun, zunächst geht es wohl einfach um Rache. Die Linke und Premier Victor Ponta hatten in den letzten Jahren politisch nicht viel zu bestellen, fühlte sich benachteiligt von Präsident Băsescu, dem sie Parteilichkeit zugunsten der Konservativen vorwirft. Jetzt ist die Zeit für die Abrechnung gekommen. Zum anderen geht es aber vor allem um die Justiz. Ponta möchte die Justiz unter seine Kontrolle bringen, um seine Getreuen vor ihr zu schützen. Gegen einige der altkommunistischen Kader sind Prozesse im Gang. Auch möchte Ponta einige Verfassungsgerichtsurteile rückgängig machen, um sich in eine bessere Position für die Wahlen im Herbst bringen zu können. Präsident Băsescu hat sich in den letzten Jahren stark für eine unabhängige Justiz eingesetzt, eine Justiz, die eben auch die Großen, die Parteibonzen hart anfasst. Das ist vielen Sozialisten ein Dorn im Auge, deshalb wollen sie den Präsidenten entfernen, und zwar solange sie die Macht und die Gelegenheit dazu haben.
Wie reagieren denn die Menschen in Rumänien auf den Machtkampf, der mit demokratischer Auseinandersetzung kaum mehr etwas zu tun hat?
Zunehmend empört. Die Bevölkerung in Rumänien ist politisch ziemlich apathisch geworden, enttäuscht von all den Mauscheleien auf höchster Ebene. Aber nun gehen die Leute doch auf die Straße. Gestern hat es in Bukarest und anderen Städten bereits größere Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmern gegeben. Die Menschen sind nicht a priori pro Băsescu, weil sie ihn für die harten Sparmaßnahmen der letzten Jahre mitverantwortlich machen. Aber was die Regierung Ponta jetzt da bietet, das geht vielen zu weit. Auch Bürgerrechtler und Nichtregierungsorganisationen haben sich eingeschaltet und sich in einem offenen Brief an die EU-Kommission gewandt, mit der Bitte, dem Abbau der Demokratie nicht tatenlos zuzusehen.
Ein offener Brief an die Europäische Union, ein Appell an die Europäer, ein Hilferuf nach Brüssel. Frage an unseren Korrespondenten Urs Bruder: Ist der Brief in Brüssel gelesen worden, der Hilferuf angekommen?
Ich denke schon. Die Kommission beobachtet die Lage in Rumänien auf jeden Fall. Soeben hat sie auch ein Statement dazu veröffentlicht. Sie äußert darin ihre Besorgnis über die Entwicklungen in Rumänien. Insbesondere für problematisch hält sie die vielen Einzelmaßnahmen, die zusammen die Macht unabhängiger Institutionen wie des Verfassungsgerichtes etwa einschränken. Und EU-Kommissionspräsident Barroso, darüber wurden wir auch soeben informiert, hat heute Morgen mit dem rumänischen Premierminister telefoniert. Nächsten Donnerstag werden sich die beiden in Brüssel zu Gesprächen treffen. Ich würde das mal so interpretieren: Der Premierminister wurde herbeizitiert, die Kommission macht Druck.
Was wären denn Maßnahmen oder Einflussmöglichkeiten der EU? Was kann Brüssel überhaupt tun, außer besorgt sein und appellieren?
Es ist tatsächlich nicht so einfach. Die Kommission kann ein Verfahren einleiten gegen einen Mitgliedstaat, wenn dieser Staat EU-Recht verletzt. Sie kann es nicht, wenn er Werte verletzt, wie zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit. Gegen einen Verstoß von Grundwerten kann die Kommission nur gemeinsam mit 4/5 der EU-Mitgliedstaaten vorgehen. Das ist eine sehr große Hürde. Jetzt prüft man sehr genau, ob da oder dort vielleicht schon ein Rechtsbruch begangen wurde. Das ist das eine, was man tut. Rumänien kann man aber auch noch anders unter Druck setzen. Das Land ist nämlich zwar voll in die EU aufgenommen worden, muss sich aber, wie übrigens auch Bulgarien, immer noch einem sogenannten Kooperations- und Kontrollverfahren stellen. Das heißt, wenn die EU-Kommission zum Schluss kommt, dass Rumänien sich nicht so entwickelt wie bei EU-Beitritt vereinbart, dann kann sie die abgemachten Zugänge zum Binnenmarkt verzögern. Also auch da ist Druckpotenzial drin. Nur wird dieser Druck wohl eher hinter den Kulissen gemacht und nicht auf der Bühne der Öffentlichkeit.
Das waren Informationen von EU-Korrespondent Urs Bruderer in Brüssel 5 vor 1. Es ist eine doppelte Premiere. In Giswil im Kanton Obwalden treten am Volkskulturfestival zum ersten Mal Mönche aus Bhutan auf. Neben dem Jodelclub Giswil und dem Appenzeller Geiger Noldi Alder. Und eine Premiere ist es auch für die Mönche. Ihre archaischen Klangzeremonien haben sie noch nie außerhalb von Bhutan gespielt. Karin Salm.
Lopen Gembo ist der Generalsekretär des Klosters Punaka in Bhutan, diesem kleinen Land zwischen Indien und China. Jetzt leben Lopen Gembo und 11 Mönche in einem Chalet in Giswil. Es ist Nachmittag, um 10 Uhr nachts werden die Mönche am Volkskulturfestival Obwald auftreten. Nun sitzen sie in einem Zimmerchen und üben. Nein, korrigiert Lopen Gembo, die 11 Mönche üben nicht, sie meditieren. Diese Musik sei nicht einfach Musik, sie sei Teil der rituellen buddhistischen Zeremonien.
This music are not just sound and music only. They are part and parcel of the ritual services of Buddhism.
In Bhutan benutzen die Mönche 50 verschiedene, zum Teil uralte Instrumente. Für ihre Reise in die Schweiz haben sie sich auf wenige beschränkt. Handzimbeln, tellerförmige Becken, große Trommeln, Schalmeien und lange, alphornähnliche Blasinstrumente aus Messing. Lopen Gembo nennt sie Dung. 3 Jahre brauche es, um nur schon die Blastechnik zu lernen.
It takes about 3 years to know the technique of blowing that instrument.
Die 11 Mönche haben Bhutan zum ersten Mal verlassen, um in Giswil ihre archaisch wilden Klangzeremonien zu präsentieren. Im Kloster können diese Zeremonien gut und gern viele Stunden dauern. Für ein westliches Konzertpublikum haben sie ihre Klangmeditation auf 50 Minuten reduziert. Lopen Gembo und die 11 Mönche haben keine Mühe, diese Zeremonie, die eigentlich nicht für ein applaudierendes Publikum gedacht ist, im Rahmen dieses Festivals zu präsentieren. Ihre traditionelle Kultur passe in ein Festival mit traditioneller Musik.
Und mich interessiert, gibt es irgendwo einen Ton, eine Melodie, die alles zusammenhält? Die Jungs, diese Mönche sind dem unglaublich nahe gekommen. Als ich sie zum ersten Mal hörte, da habe ich gedacht, so tönt es im Himmel.
Das sagt Martin Hess. Er leitet das Volkskulturfestival Obwald. Für die 7. Ausgabe des Festivals hat Hess den einheimischen Betruf ins Zentrum gerückt, denn er ist überzeugt, die Volksmusik hat auch eine religiös-spirituelle Seite. Auf der Suche nach einem Pendant zum Betruf wurde Martin Hess in Bhutan fündig. Wenn die Mönche am Sonntag auf der Waldbühne in Giswil, umgeben von flatternden Gebetsfahnen, das Publikum mit ihren archaischen Klängen in den Bann gezogen haben werden, werden sie sich eine Woche lang in ein Tonstudio zurückziehen, um diese jahrhundertealte Tradition von Gesängen und Musik aufzuzeichnen. Denn die Modernisierung könne einmal dazu führen, dass diese Tradition verloren gehe, sagt Lopen Gembo.
Because of modernization and changes, maybe we could lose this music and chants.
Im Herbst wird Martin Hess dann nach Bhutan fliegen, mit im Gepäck 1000 CDs mit bhutanischer Musik. Die CDs werden dann in den Schulen des kleinen Landes zwischen Indien und China verteilt.
Karin Salm, das Volkskulturfestival Obwald in Xan bei Giswil dauert bis am Sonntag, 13 Uhr. Statt Tagesgespräch gibt's 4 Juliwochen lang Tagesköpfe und ihre Ideen für die Schweiz oder die Welt von morgen. Heute ist es Pietro Vernazza. Er ist Präsident der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit. Seine Vision im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Jonathan Fisch.
Italiens Regierung verschärft den Sparkurs. Bis Ende 2014 sollen die Ausgaben um 26 Milliarden Euro sinken. Im öffentlichen Dienst fällt jede 10. Stelle weg. Die mexikanische Wahlkommission bestätigt, auch nach der Nachzählung eines Teils der Stimmen, heißt der neue Präsident des Landes Enrique Peña Nieto. Mehr als 100 Staaten und Organisationen rufen die syrische Opposition auf. Sie solle besser zusammenhalten, um eine glaubwürdige Alternative zu Präsident Assad zu bilden. Einkaufen in der Schweiz ist billiger geworden. Der Preis für Konsumgüter sank im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 1,1%.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.